Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Politiker der schwarz-gelben Regierungskoalition fordern von Bundespräsident Wulff nach den neuen Vorwürfen eine weitere persönliche Stellungnahme. Wulff hatte nach Angaben der Bild-Zeitung im Dezember versucht, die Berichterstattung über seinen privaten Hauskredit zu verhindern. Heute wurde ein weiterer ähnlicher Vorfall bekannt. Aus der FDP kommt inzwischen harsche Kritik. In der Opposition wird Wulffs Eignung für das Amt infrage gestellt.
Der Bundespräsident schweigt. Kein Kommentar zu den immer neuen Vorwürfen. So wurde heute bekannt, dass Christian Wulff nicht nur im Dezember bei der Bild-Zeitung, sondern schon im letzten Sommer bei der Welt am Sonntag versucht haben soll, eine Veröffentlichung zu verhindern. Das verlangt nach Aufklärung, heißt es auch im eigenen politischen Lager.
Die Pressefreiheit ist ein sehr hohes Gut. Er schätzt die Pressefreiheit auch. Und deshalb wird er sicher zu all den aktuellen Vorwürfen Stellung nehmen.
Stellung nehmen soll er auch zu neuen Vorwürfen von zu großer Nähe zu Unternehmern in Niedersachsen. So soll Wulff für den Eventmanager Manfred Schmidt Sponsoren für eine Veranstaltungsreihe geworben haben, deren Schirmherr Wulff als Ministerpräsident war. Wulff solle endlich alle Spekulationen beenden, fordert heute die FDP.
Er muss, denke ich, auch Rede und Antwort stehen. Er sollte den Journalisten auch die Chance geben, nachzufragen, nicht einfach nur sich hinzustellen und 2 Minuten etwas zu sagen, sondern auch die Chance einräumen, dass man nachfragt, damit ein für alle Mal ein Schlussstrich gezogen werden kann.
Das wünscht sich auch die Opposition im Bundestag. Grüne und SPD kritisieren, das Amt leide unter den Vorgängen.
Ich finde, der Ball liegt jetzt bei ihm. Er muss überlegen, ob er der Bundesrepublik Deutschland dies weiter antun will, ob er einen Weg sieht, die Glaubwürdigkeit wieder zu erlangen.
Solange die Vorwürfe gegen Wulff letztlich ungeklärt bleiben, kann er sein Amt als Bundespräsident nicht mehr unbefangen ausüben. Deshalb ist es an der Zeit, dass die Bundeskanzlerin jetzt mit ihm spricht. Sie hat den Präsidenten vorgeschlagen und ihr kann es nicht egal sein, ob er ständig an Autorität verliert.
Doch die Kanzlerin schweigt und ihre CDU äußert nur schriftlich, der Bundespräsident habe sich schon entschuldigt. Man möge das respektieren.
Mit einer Einschätzung der Situation von Bundespräsident Wulff, jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Morgen ist der Bundespräsident nach dem Weihnachtsurlaub wieder im Dienst. Die Kritik an seinem Verhalten und am Krisenmanagement wird nicht nur im politischen Berlin stündlich lauter, der Ton rauer. Es ist einsam um ihn herum geworden. Die Frage, ob er noch der richtige Mann auf dem richtigen Platz sei, wird in allen Parteien immer häufiger gestellt. Er gehe seiner Arbeit nach, heißt es aus dem Amt, und eine Rücktrittserklärung des Präsidenten erwarten die Koalitionsparteien momentan nicht. Sie käme auch für Kanzlerin Merkel zur Unzeit. Ihr Schweigen wird zwar mit dem Respekt vor dem Amt begründet, dürfte aber auch taktische Gründe haben. In einer möglichen Bundesversammlung wäre eine Mehrheit für einen neuen Personalvorschlag der Koalition nicht sicher. Außerdem, so wird betont, habe sie ihm schon 2-mal das Vertrauen ausgesprochen. Regierung und Opposition erwarten aber eine weitere Erklärung von Christian Wulff noch in dieser Woche vor seinen anstehenden Neujahrsempfängen. Eine Erklärung auch zu den Anrufen bei Bild-Chefredakteur Diekmann und Springer-Chef Döpfner, übrigens nicht bei Verlegerin Friede Springer. Viel Beratungsbedarf beim Bundespräsidenten heute Abend und morgen früh. Zurück nach Hamburg.
Mehr zu den neuen Vorwürfen gegen Bundespräsident Wulff finden Sie im Internet auf tagesschau.de. Hintergrundberichte, eine Chronologie, Kommentare sowie eine Analyse zur Aussagekraft von Online-Umfragen. Der Belgier Peter Praat wird überraschend neuer Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank. Der Posten war bislang immer einem Deutschen vorbehalten. Die Entscheidung der EZB-Spitze gilt als Kompromisslösung. Neben der Bundesregierung hatte auch Frankreich einen Kandidaten ins Rennen geschickt. Die Neubesetzung war nötig geworden, weil der bisherige Chefvolkswirt Jürgen Stark aus Protest gegen den Ankauf von Staatsanleihen überschuldeter Euro-Länder zurückgetreten war.
Die Geldmarktexperten am Finanzplatz Frankfurt hatten fest mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Franzosen Benoît Cœuré und dem deutschen Kandidaten Jörg Asmussen gerechnet. Am Nachmittag überraschte das EZB-Direktorium, das Führungsgremium der Notenbank, mit der Entscheidung für den belgischen Experten Peter Praat. Der 62-Jährige gilt als gut vernetzter und erfahrener Geldpolitiker, der sowohl bei der belgischen Notenbank als auch im Finanzministerium tätig war. Beobachter der EZB in Frankfurt wie Thorsten Pollert halten Prat aber für einen Kompromisskandidaten, um Streit zwischen der deutschen und französischen Regierung zu vermeiden.
Ja, sicherlich verliert Deutschland und damit auch die Bundesbank Einfluss im EZB-Direktorium, aber nicht nur dort, sondern sie verliert auch Einfluss im Rat der Europäischen Zentralbank, denn Deutschland hat nun nicht mehr die Vertretung des Chefvolkswirten und kann dadurch auch nicht mehr wie bisher die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank maßgeblich mit beeinflussen.
Der Einfluss der Bundesregierung und auch der Bundesbank könnte in der EZB zurückgehen, die Inflationsgefahr steigen. Andere Experten sehen die Personalentscheidung der EZB positiver.
Ich glaube, dass eine sehr wichtige Komponente dieser Entscheidung ist, dass der deutsche Kandidat, Herr Asmussen, ja nun zuständig ist für die internationalen Beziehungen der Europäischen Zentralbank. Und die sind eben in Zeiten der Staatsschuldenkrise und der Finanzkrise sehr, sehr wichtig.
Mit der neuen Rolle von Jörg Asmussen in der EZB sei Finanzminister Schäuble zufrieden, ließ das Ministerium am Abend mitteilen.
Die griechische Regierung hat selbst ein mögliches Ausscheiden aus der Eurozone thematisiert. Ein Sprecher sagte, ohne neue Milliardenhilfen müsse das Land aus der Währungsgemeinschaft aussteigen. Mitte des Monats werden Vertreter der Europäischen Union, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank nach Athen reisen. Sie kontrollieren, ob Griechenland die Bedingungen für weitere Hilfen erfüllt. Der deutsche Arbeitsmarkt ist überraschend stark ins neue Jahr gegangen. Auch im Wintermonat Dezember stieg die Zahl der Arbeitslosen nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur nur geringfügig. Für 2012 sind die Erwartungen aber eher gedämpft. Insgesamt waren im Dezember 2.780.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 67.000 mehr als im November, aber 231.000 weniger als im Dezember des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,6%.
Die Beschäftigungszahlen haben sich nach oben verschoben. Immer mehr Menschen haben einen Job und kurzfristig dürfte es so bleiben. Wenigstens die Arbeitsministerin kann derzeit mit einfacher Zeichensprache Erfolgsmeldungen für die Regierung verbreiten.
Wenn man das gesamte vergangene Jahr betrachtet, dann erreicht die Arbeitslosigkeit in 2011 den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.
Zwar sind so wenige Menschen wie schon lange nicht mehr auf Stellensuche, jedoch erklärt die Bundesagentur für Arbeit, dass nicht jede Beschäftigung ein ausreichendes Gehalt bietet.
Man muss an der Stelle sicher sagen, dass die Qualität der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, die gewachsen ist, nicht immer die ist, die sich die Betroffenen wünschen, nicht immer existenzsichernd.
Trotz der Euro-Krise sieht die Arbeitsministerin auch die Beschäftigung für das Jahr 2012 dank voller Auftragsbücher positiv. Der Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie ist vorsichtiger.
Es ist schwieriger geworden, Investitionen weltweit finanziert zu erhalten. Und das spüren wir natürlich. Die Auftragsverhandlungen werden dadurch zäher. Also das hat ganz große Bedeutung für uns.
Auch die Gewerkschaften sehen die Euro-Krise mit wachsender Sorge.
Deswegen sollte man alles dafür tun, den Euro zu stabilisieren, die Wirtschaftssituation zu stabilisieren, damit wir zu keinen Einbrüchen auf dem Arbeitsmarkt kommen.
Falls durch die Krise doch Einbrüche auf dem Arbeitsmarkt drohen sollten, so von der Leyen, könnte das Instrument Kurzarbeit vorübergehend Arbeitsplätze erhalten.
Alle Atomkraftwerke in Frankreich dürfen vorerst weiterbetrieben werden, haben aber erhebliche Sicherheitsmängel. Das geht aus einem Bericht der Nationalen Atomaufsichtsbehörde hervor. Auch der älteste und störanfälligste Meiler in Fessenheim bleibt am Netz. Allerdings müssen alle französischen Atomanlagen bis Ende Juni mit milliardenschweren Maßnahmen nachgerüstet werden. Die EU hatte die Sicherheitsüberprüfung nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima angeordnet. Mit 58 Meilern ist Frankreich größter Atomstromproduzent Europas. In den USA entscheidet die Republikanische Partei von heute an darüber, wer im November Präsident Obama herausfordern soll. Der Auftakt der Vorwahlen findet traditionell im Bundesstaat Iowa statt. In den jüngsten Umfragen zeichnet sich ein knappes Ergebnis ab. Die Bewerber kämpfen deshalb bis zur letzten Minute um die Stimmen von Unentschlossenen.
Er geht als Favorit ins Rennen, hauchdünn, aber mit präsidialer Attitüde. Mit Romney, millionenschwerer Ex-Gouverneur aus Massachusetts, hat die Familie im Schlepptau. Das kommt gut im konservativen Iowa. Der moderateste der Kandidaten wirkt mit seiner Wirtschaftskompetenz und mit dem Versprechen, Obamas Reformen zurückzudrehen.
Als erstes gehe ich Obamas Gesundheitsreform an den Kragen. Dass er selbst als Gouverneur eine Krankenversicherung einführte, verschweigt er vom begeisterten Publikum. Iowa, der dünn besiedelte Agrarstaat im mittleren Westen, hat für ein paar windige Winterwochen Amerikas Aufmerksamkeit. Hier, zwischen Maisrabatten und Rindviechern, testen sie ihre Chancen. Iowa macht noch nicht den Kandidaten, aber beendet Hoffnungen der Schlechtplatzierten. 6 Kandidaten sind es, die hier in Iowa antreten und Kurs aufs Weiße Haus nehmen. Noch Stunden vor den Wahlversammlungen touren sie rastlos durchs Land. Vor Weihnachten war er noch der Überflieger, der messerscharfe Newt Gingrich. Als Ex-Sprecher des Kongresses aber verkörpert er hier fern der Hauptstadt zu sehr das ungeliebte Washington. Abgeschlagen. Wie optimistisch ist er denn? Nicht für Iowa, sagt Gingrich, aber für die gesamte Kandidatenkür sehr wohl. Euphorisch klingt anders. Er dagegen darf sich im Aufwind fühlen. Der sozialkonservative Außenseiter Santorum ist der neue Liebling der christlichen Rechten. Und der libertäre Ron Paul, der wohl extremste Anti-Staat- und Freiheitsprediger, hat in Iowa gute Chancen, national wohl kaum. Iowa ist erst der Anfang. Abgestimmt wird in allen 50 Staaten, aber die Republikaner tun sich nicht leicht, einen Kandidaten zu küren, der die nach rechts gerückte Partei begeistert und doch auch für die Mitte wählbar ist. Denn da wird die Wahl gegen Obama gewonnen.
In Ägypten hat heute die 3. Etappe der Parlamentswahl begonnen. Nach der Hauptstadt und den nördlichen Provinzen sind jetzt die Menschen im ländlichen Süden des Landes zu den Urnen gerufen. Gewählt wird außerdem im bevölkerungsreichen Nildelta und in der Sinai-Wüste. Nach den ersten beiden Runden liegen die gemäßigt islamistischen Muslimbrüder vorne. Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan bereiten sich offenbar auf einen Dialog mit der internationalen Gemeinschaft vor. Sie kündigten an, eine offizielle Auslandsvertretung in Katar zu eröffnen. Zugleich stellten die Taliban aber Forderungen. Unter anderem verlangten sie erneut den vollständigen Abzug aller ausländischen Soldaten aus Afghanistan. Die Eröffnung eines Verbindungsbüros der Taliban gilt als eine Voraussetzung für Friedensgespräche. Kulturhauptstadt Europas. Mit diesem Titel dürfen sich in diesem Jahr wieder 2 europäische Städte präsentieren. Das slowenische Maribor und Guimarães in Portugal. Mit Maribor wurde zum ersten Mal eine Stadt aus dem ehemaligen Jugoslawien ausgewählt. Schon jetzt zählt dort der Tourismus zu den Haupteinnahmequellen. Auf viele zusätzliche Besucher hofft auch die Stadt Guimarães im Norden Portugals. Die Universitätsstadt gilt als die Wiege der Nation.
Die Einwohner in der beschaulichen Gebirgsstadt im Norden Portugals sind stolz auf ihre Vergangenheit. Hier wurde Portugal geboren, steht groß an der Stadtmauer von Guimarães. Und tatsächlich gilt das Städtchen als die Wiege der Nation. Denn im 12. Jahrhundert wurde hier König Afonso geboren, Portugals erster König. Heute kämpft das Land gegen die Schuldenkrise. Deshalb konnte man für die Kultur weniger Geld ausgeben als erhofft.
Die Krise, sagt der Bürgermeister, beschränkt uns ein bisschen. Da gibt es keinen Zweifel. Wir mussten unser Kulturprogramm um 40% kürzen. Trotzdem werden wir unsere Kräfte konzentrieren, um eine Arbeit abzuliefern, die man von uns erwartet.
Guimarães putzt sich heraus. Man will ein gutes Bild abgeben für die mehr als 1 Million Besucher, die in diesem Jahr erwartet werden. Und mit Maribor an der Drau hat Europa noch eine Kulturhauptstadt. Hier ein Ausschnitt aus einem Präsentationsvideo. Die zweitgrößte Stadt Sloweniens wurde ausgewählt, weil Slowenien ein relativ junges Mitglied in der EU ist. Bis 1918 gehörte Maribor, damals Marburg, noch zur österreichischen Steiermark. Mit Konzerten, Theater und einer Ausstellung der Londoner Tate Gallery will man kulturinteressiertes Publikum anlocken.
Sturmtief Uli ist mit starken Windböen von über 100 Kilometern pro Stunde über Teile Deutschlands gefegt. Wie hier in Nordrhein-Westfalen stürzten Bäume auf Häuser und parkende Autos, Ziegel flogen von den Dächern. Rettungskräfte waren im Einsatz, um umgekippte Lkw und Autos zu bergen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 4. Januar.
Das kräftige Tief über Skandinavien bringt uns Sturm. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Dazu strömt kühlere Luft ein, windig bleibt es. Am Donnerstag kommt das nächste Sturmtief auf uns zu. In der Nacht verlagert sich der Regen aus dem Norden und der Mitte rasch in den Süden. Von Nordwesten lockert es auf. Im Bergland geht der Regen in Schnee über. Am Tag oberhalb von 400 bis 600 Metern Schneeschauer, sonst Sonne, dichte Wolken, Regen, Schneeregen oder Graupelschauer. Heute Nacht an den Küsten sowie auf den Bergen Orkanböen, am Tag frischer bis starker Wind, vor allem bei Schauern und an den Küsten sowie auf den Bergen auch schwere Sturmböen. Heute Nacht im Bergland Vorsicht wegen Glätte. Am Tag 3 Grad an den Alpen und bis 9 Grad am Niederrhein. Am Donnerstag Gefahr durch orkanartige Böen bis in die Niederungen, auf den Bergen Vorsicht wegen Schneeverwehungen. Ansonsten teilweise kräftiger Regen, bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 500 bis 600 Meter. Auch am Freitag und am Samstag viel Wind, dabei mal Sonne, mal Wolken, ab und an Regen oder Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 23.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Bundespräsident in Erklärungsnot, warum schweigt Christian Wulff und Liebeserklärung an das alte Hollywood, Premiere des Stummfilms The Artist.